Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Von diesem Podcast gibt es an jedem Dienstag eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de/podcast und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und jeden Monat am zweiten Dienstag erscheint die Folge im Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute nutze ich den Podcast, um Fragen zu beantworten. Es gibt also eine sehr bunte Mischung von allen möglichen Themen, einmal quer durch den NLP- und Modeling-Garten. Zum einen sind noch eine Reihe von Fragen übrig aus dem Webinar, wo ich nur Fragen beantwortet habe. Da habe ich ja hinterher gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt mir die und dann kamen noch einige. Dann erreichen mich immer wieder Fragen per E-Mail, von denen ich auch was nehme. Und es sind noch Fragen offen zu den letzten Newslettern, die ich geschrieben habe. Es ist insgesamt viel. Gleichzeitig nehme ich mir wie immer vor, dass ich ungefähr eine halbe Stunde Podcast mache. Wenn ich mir die Liste von Fragen anschaue, wird das wahrscheinlich entweder so aussehen, dass ich nicht alle Fragen beantworte oder dass der Podcast deutlich länger wird als diese halbe Stunde. Wir fangen einfach an. Wenn du die Sachen verfolgst, die ich im Augenblick produziere, vor allem den Newsletter und ein bisschen NLP-Vorkenntnisse hast, dann ist dir ja wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ich seit einiger Zeit mich mehr mit dem Thema Zeit beschäftige. Das fing erst an mit der Reihe Timeline-Training im Newsletter und jetzt letzten Samstag ging es darum, den Positionswechsel zu verwenden, auch um sich zeitlich neu zu orientieren. Und dahinter steckt eine Idee, die ist von mir. Ich habe die nirgendwo anders gefunden. Das heißt, du kannst sie auch nicht der Spiral Dynamics-Szene in die Schuhe schieben. Das ist in meinem Garten gewachsen. Meine Beobachtung ist, dass die verschiedenen Ebenen der Spirale verschiedene Zeitorientierungen haben. Und wenn du jetzt den Podcast hörst und überhaupt keine Ahnung hast, was ist eigentlich dieses Spiral Dynamics, was sind diese Graves-Level, macht nichts. Komplett egal, um die Sachen zu verstehen, musst du keine Ahnung haben, was Spiral Dynamics oder Graves Level sind. Du kannst dich schon darauf freuen, dass irgendwann demnächst, ich schätze mal im Juni, Juli, werde ich anfangen, Webinare darüber zu geben. Und das Thema wird in der nächsten Zeit mehr Platz einnehmen. Ich habe, wenn ich zurückgucke auf meinen NLP-Weg, stelle ich fest, das ist schon eigenartig. Also das erste Jahrzehnt war mein Ein- und Alles-Modell, waren die logischen Ebenen des NLP. Da habe ich mir die ganze Welt mit den logischen Ebenen erklärt. Das ist bis heute das Fundament meiner Art, NLP zu betrachten. Dann kam irgendwann dazu die Psychografie nach Dietmar Friedman, Psychografie und ILP, also integrierte lösungsorientierte Psychotherapie. Dann habe ich mir viele Jahre lang die Welt vor allem in diesem Modell erklärt. Und dann kam durch eine wirklich heitere Geschichte eigentlich Spiral Dynamics dazu. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du in der NLP-Szene unterwegs bist, dann wäre es beinahe ein Wunder, wenn du nicht auch schon von Spiral Dynamics gehört hättest, wenn du nicht auch schon davon gehört hättest, dass Leute gelb sind oder grün oder blau oder sogar türkis oder Koralle oder Indigo und man da so ein bisschen davon ehrfürchtig spricht, wer welche Farbe erreicht hat. Mir ging das auch so, ich habe viel davon gehört und ehrlich gesagt, ich war am Anfang freundlich ausgedrückt nicht wirklich interessiert, ich war eigentlich sogar dagegen. Es schien mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, Menschen in Schubladen einsortieren und das ist eine Sache, die mir gerade als Erkenntnistyp, um mich mal selber da in eine Schublade einzusortieren, überhaupt nicht gefällt, wenn andere mich in eine Schublade einsortieren. Also ich suche mir meine Schubladen gerne selber aus und sortiere mich da ein und lege keinen großen Wert darauf, dass Leute kommen und mir irgendwelche Farbcodes oder Nummern oder Buchstabencodes zuordnen. Ein bisschen steht da auch dahinter eine Idee, die ich von ganz vielen meiner Lehrern gehört habe, also Marshall Rosenberg zum Beispiel oder auch Gunter Schmidt, die sehr davor warnen, dass man eine Diagnose von anderen über sich einfach so akzeptiert, einfach so annimmt. Nun ist es natürlich so, dass wir Wir brauchen das Feedback der anderen. Darüber werde ich ja auch am Donnerstag das Webinar machen, warum das wichtig ist, dass andere Leute sich ständig in unser Leben einmischen und uns ständig nerven und ständig ungefragt Ratschläge geben. Das muss so sein. Das ist gut, das ist wichtig, das hält uns fit und das hält uns gesund. Aber das eine ist, dass die anderen Leute ständig ungefragt diese Ratschläge geben. Das ist deren gutes Recht und das ist auch wirklich notwendig. Das brauchen wir. Das andere ist aber, ob du diese Ratschläge annimmst, ob du sie akzeptierst. Und da würde ich dir empfehlen, hör dir das Ganze aufmerksam an, betrachte es als so eine Art Persönlichkeitsmassage oder mentale Wellness, was da so kommt. Ich meine, es gibt ja auch so was wie Elektrostimulation, also oder Thai-Massage. Also manche Massage ist halt ein bisschen kräftiger und tut halt auch manchmal ansatzweise weh. Und ungefähr so ist oft das, was die anderen uns da angedeihen lassen. Ich finde, man sollte das mit Humor und Liebe nehmen. Aber wie gesagt, ein völlig anderes Thema ist es, ob du das akzeptierst für dich. Und da bin ich wirklich ganz klar in meiner Linie. Also die letzte Entscheidung, ob ich irgend so eine Beschreibung meiner selbst akzeptiere, die letzte Entscheidung liegt bei mir selbst. Ich höre mir das gerne an, manchmal noch nicht mal das, ehrlich gesagt, und entscheide dann, ob das für mich zutrifft. Und natürlich ist bei jeder von diesen Entscheidungen immer auch erstmal die Frage dahinter, akzeptiere ich überhaupt das Modell? Und auch da schien mir Spiral Dynamics am Anfang ein bisschen, ja, weiß ich nicht, merkwürdig. Dann gab es einen Teilnehmer vor vielen Jahren im Master und der, obwohl wir eigentlich ja im Master eine Modeling-Arbeit machen und ein Format, der hat wirklich, ich glaube, den gesamten Master über hat der dafür geworben, darum gebeten, teilweise auch genervt, dass er als Masterabschlussarbeit ein zweitägiges Seminar geben darf über Spiral Dynamics. Sehr ungewöhnlich. Hatten wir noch nie, dass jemand in der Masterausbildung als Abschlusstesting ein zweitägiges Seminar gibt. Er hat es gemacht und natürlich muss man da als Trainer wertschätzungsmäßig sich auch mal blicken lassen. Und ehrlich gesagt, ich bin dem Mann bis heute dankbar, weil in diesem Seminar sprang wirklich der Funke über. Er hat es auf eine Art dargestellt, dass ich mir dachte, boah, ist das spannend, da ist ja doch wirklich was drin. Und er hatte schon vorgewarnt, er hatte mir gesagt, Ralf, wenn du dich mit dem Modell ernsthaft beschäftigst, dann wirst du die Welt nicht mehr sehen können wie vorher. Und er hatte recht. Und dann fing ich also auch an, die Welt zu sehen in Beige und Purpur und Rot und Blau und Orange und Grün und Gelb. Und dann hört es auch auf, weil von Türkis behaupte ich, keine Ahnung zu haben. Und habe mir dann wirklich viele, viele Jahre Zeit gelassen. Also wenn man als NLPler Spiral Dynamics macht, dann tritt man halt auch gegen Giganten an. Also da möchte ich vor allem Rolf Lutterbeck rühmend erwähnen. Ich habe hin und wieder mit ihm Gespräche geführt, meistens in Zeilitzheim am Rande vom NLP-Kongress. Und ich finde es wirklich gigantisch, was der Mann über Spiral Dynamics weiß, wie er das Ganze sieht, wie er oft im Nebensatz mir einen Hinweis gibt, der mein ganzes Bild von diesem Konzept umdreht, das Innerste nach außen stülpt und so. Ich kann da wirklich nur meinen Hut davor ziehen. Und drum, ich habe mir ja auch wirklich fast ein Jahrzehnt Zeit gelassen, nachdem ich die NLP-Ausbildung fertig hatte, bis ich mit meiner Art NLP zu machen in die Öffentlichkeit getreten bin. Bei Psychografie ging es vielleicht ein bisschen schneller, weil es da jetzt nicht so viel Konkurrenz gibt. Also aus Gründen, die ich nie ganz verstanden habe, hat Dietmar Friedmann sein Werk irgendwie eher lieber im Geheimen vollbracht, was ich ihm ja natürlich gönne. Und dann kam also Spiral Dynamics und ich dachte mir auch da, es könnte eine gute Idee sein, wenn ich mir ein bisschen Zeit lasse und mich mit dem Modell beschäftige. Das habe ich jetzt gemacht, vor allem die letzten beiden Jahre, die beiden Corona-Jahre waren in gewisser Weise auch meine Spiral Dynamics-Jahre. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so weit gehen sollte, das zu sagen, dass ich verrückt geworden wäre in diesen zwei Jahren ohne Spiral Dynamics, aber es hat mir definitiv geholfen. Es hat mir geholfen, die Zeit durchzustehen und auch die Zeit gesund durchzustehen, seelisch gesund, weil es sind da so viele Sachen passiert. Ich weiß nicht, ob ich mir die wirklich hätte vernünftig erklären können, was da eigentlich passiert, ohne dieses Modell. Und ich habe mich dann eingelesen und irgendwann kamen nicht auch dann Bücher von und über Claire Graves und ich habe dann auch gelesen, dass dem Claire Graves selber, dem Begründer des Modells, vor allem diese beiden Seiten so wichtig waren, also die Unterscheidung zwischen denen, wie er es nannte, Seiten von Selbstausdruck und Selbstaufgabe, die individuellen und die kollektiven Seiten, der Dreh- und Angelpunkt des Modells, nach meiner Meinung. Später kam dann noch Jordan Peterson dazu, mit seiner Art, die Welt zu erklären, mit den beiden Seiten, die man archetypisch männlich-weiblich nennen kann. Und mir dann klar geworden ist, das ist ja wieder genau dasselbe, also die beiden Seiten von Jordan Peterson, von seiner archetypischen Welterklärung, die beiden Seiten von Claire Graves in seinem Modell, sogar die beiden Seiten, die beiden Welten im Storytelling, in der Heldenreise, im Storycode. Es geht immer um diese beiden Welten und um das mal kurz zu sagen, theoretisch ist der Weg des Menschen zur Erleuchtung leicht beschrieben. Das wissen die Buddhisten seit über 2000 Jahren. Theoretisch wäre dieser Weg ein Weg der Mitte, ein Weg der vollkommenen Balance zwischen diesen beiden Seiten. Praktisch schafft das niemand. Praktisch ist es wie, naja, wenn ich sage wie ein Pendel, ist es nur freundlich ausgedrückt, im Grunde wie eine Flipperkugel, die ganze Zeit zwischen den beiden Seiten hin und her schnalzt. Mal irgendwie für eine lange Zeit auf der einen Seite, dann kurz auf die andere, dann wieder zurück, dann doch wieder länger auf der anderen und hin und her und hoch und runter und das geht da so querbeet. Aber insgesamt scheint es wohl wirklich so zu sein, wie es auch Claire Graves sagt, dass da drin eine Entwicklung ist, eine Entwicklung nach oben, die, und das ist ganz wichtig, in keiner Weise Pflicht oder an sich wünschenswert ist. Also es gibt keinen wirklichen Grund, warum du in einen Spiral Dynamics Wettbewerb eintreten solltest und dich drum bemühst, dass du quasi als Erster auf Indigo kommst und von da lächelnd auf die anderen runterguckst. Es ist sogar im Gegenteil so, dass solange es dir wichtig ist, der Entwickeltste in dem Modell zu sein, bist du definitiv noch nicht entwickelt, weil diese Art von Wettbewerbsdenken wäre ein Zeichen der orangenen Stufe. Jedenfalls war das so, dass ich in meiner Beschäftigung mit Spiral Dynamics irgendwann gemerkt habe, das ist, wie gesagt, meine eigene Erkenntnis, habe ich nirgendwo anders gefunden und kann es auch keinem anderen in die Schuhe schieben, dass es wohl so ist, dass den Ebenen bestimmte Zeiträume oder Zeitrahmen zugeordnet sind. Und das, was ich jetzt erzähle, ist etwas, wo Rolf Lutterbeck explizit dagegen ist. Also das ist ja auch das Schöne. Aber Bernd Isert meinte mal, dass das Wichtigste, was er im NLP gelernt hat, ist, sich die Welt mit verschiedenen, sich widersprechenden Modellen zu erklären. Das fand ich großartig, das liebe ich. Das fand ich auch so großartig bei ILP von Dietmar Friedmann, der Erklärung mit Erkenntnisbereich, Handlungsbereich und Beziehungsbereich, dass es da wirklich so ist, in einem Bereich sind Sachen vorgeschrieben oder mindestens stark empfohlen, die im anderen Bereich strikt verboten sind, auch von den Glaubenssätzen, auch von der Welterklärung her. Und es ist so großartig, mit dieser Metamethode NLP sich sozusagen entscheiden zu können, oh, welche Landkarte nehme ich denn heute, welches Modell der Welt nehme ich denn heute, wie betrachte ich die Welt heute. Und dann ist es doch auch schön, wenn es Spiral Dynamics gibt nach Rolf Lutterbeck und Spiral Dynamics nach Ralf Stumpf. Es sind halt verschiedene Sachen. Das ist ja ohnehin etwas, was dem NLP sehr zugrunde liegt. Ich mache da mal eine Klammer auf, weil das auch eine Sache ist, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Das ist mir klar geworden durch ein großartigen zweitägiges Seminar von dem Franz Josef Klar, was er in der ersten Masterclass gegeben hat. Da hat er in 2 Tagen uns, also der Gruppe von Teilnehmern und Co-Trainern, in 2 Tagen hat er gesagt, er gibt jetzt einen Gesamtüberblick über sämtliche psychotherapeutische Methoden. Das ist sportlich, aber wow, ich muss sagen, er hat es geschafft. Eine Methode nach der anderen, wirklich kurz zusammengefasst. Wer hat sie begründet? Wie ist dazu gekommen? Was sind die Haupttechniken? Was ist das Wirkprinzip und wie kann man sie ins NLP modellieren? Und da fiel mir auf, und das fand ich wirklich hochspannend. Also ich meine, klar, es beginnt mit Psychoanalyse, es beginnt mit Sigmund Freud. Und Freud war ein Gigant der psychischen Arbeit, der Begründer der Psychoanalyse. Freud hat in seinem Leben im Grunde 3 Methoden entwickelt. Also er hat 3-mal die Psychoanalyse entwickelt und hat jedes Mal im Grunde eigentlich die vorhergehende Version verworfen und gesagt, nein Leute, gilt jetzt nicht mehr, ich mache es neu. Bisschen schicksalhaft für Sigmund Freud ist, dass die 2. Version der Psychoanalyse die ist, die bis heute am meisten verbreitet ist, obwohl er sie widerrufen hat, aber sei es drum. Und dann war es bei Freud so, dass er sehr gute, sehr berühmte und auch sehr eigendenkende Schüler hatte, also Wilhelm Reich, C.G. Jung, Alfred Adler und wie sie alle heißen, also wirklich auch Giganten der Methode. Und die hatten alle so eine Idee, inwieweit man die Methode Psychoanalyse erweitern könnte, müsste, sollte. Also die haben einfach gemerkt, dass Sigmund da irgendwelche Stellen nicht im Bild hatte, die vielleicht wichtig sind. Also zum Beispiel halt das kollektive Unbewusste hatte er nicht drin. Er hat das individuell gesehen oder später dann, wenn Lowen ins Bild kommt. Freud hat den Körper ausgeblendet. Freud war ein sehr auditiver Mensch. Er sah seine Methode als Redekur. Das heißt, den visuellen Kanal nahm er nicht so wichtig und den kinästhetischen Kanal nahm er nicht so wichtig. Die Gruppe nahm er nicht so wichtig. Das kollektive Unbewusste nahm er nicht so wichtig. Also es gab eine Reihe von logisch Aspekten, die er halt nicht so auf dem Schirm hatte. Ich meine, man kann ja von keinem Menschen erwarten, dass er alles sieht. Und von daher hatte er viele großartige Schüler, die die Methode erweitern wollten. Und nun war aber Freud so und später auch seine Tochter Anna Freud, die ja sehr die Methode dann, wie soll ich sagen, verteidigt hat gegen Nachfolger und Erneuerer. Entschuldigung. Also es war so, dass Freud jetzt nicht so richtig begeistert war über diese Ideen seiner Schüler, die Methode zu erweitern. Also kurz gesagt, er hat es denen verboten. Er wollte nicht. Er hat gesagt, nein, das wird nicht so erweitert. Und von daher waren diese Leute alle gezwungen, dass sie das, was sie eigentlich nur als Nuance, als winzige Änderung, als kleine Erweiterung, als ein, zwei Pinselstriche mehr der Psychoanalyse ansahen, sie mussten es als neue Methode benennen. Und erstaunlich viele Leute, ich meine, der letzte, den ich jetzt neulich im Interview gehört habe, ist Viktor Frankl mit seiner Logotherapie. Auch er hat den Sigmund Freud besucht. Auch er sieht sich als Freudscher Analytiker oder sah sich. Und auch er ist bei Freud abgetropft und musste halt dann seine eigene Methode benennen, die Logotherapie, obwohl sie im Grunde zu 90% Psychoanalyse ist. Das heißt, mir wurde irgendwann klar, durch den Vortrag von Franz Josef Klar, dass ganz, ganz viele Methoden der Psychotherapie sind im Grunde alle Psychoanalyse, nur mit einer kleinen Nuance der Erneuerung, der Ergänzung, der Veränderung. Aber du kannst quasi 100 Methoden zusammenfassen und sagen, diese 100 Methoden bilden das Gesamtfeld der Psychoanalyse. Und deswegen ist es spannend, daneben sich NLP anzugucken, weil, wie du ja weißt, Bandel und Grinder waren ja Experten darin, sich sehr schnell zu zerstreiten. Erstmal sich miteinander, also Richard mit John und John mit Richard, und dann, weil sie schon mal dabei waren, mit mehr oder weniger allen ihren Schülern. Also die NLP-Anfangsjahre sind Jahre des Streites. Und die haben sich also fürchterlich zerstritten und dann auch getrennt. Und im Nachhinein gesehen war das ein Geschenk für das NLP. Sie haben sich zerstritten, bevor sie NLP haben schützen lassen. Das heißt, die beiden waren auseinander. Niemand hatte das Recht an NLP und niemand konnte das Recht auch mehr erwerben. Es war quasi in der Welt als nicht geschützter Begriff. Und das bringt dem NLP zwei gewaltige Vorteile. Der gewaltige Vorteil Nummer eins ist, dass dann auch im NLP so war, dass im Grunde jeder von diesen großen NLPlern von Anfang an bis heute die Methode einen kleinen Twist gegeben hat, ein bisschen eine Ergänzung, eine neue Nuance, eine andere Betonung, aber konnte es weiterhin NLP nennen. Und das finde ich großartig. Das heißt, NLP ist auch eine Methodensammlung. Ich würde behaupten, ähnlich groß wie die Psychoanalyse, nur mit dem Unterschied: In der Psychoanalyse hat jede von diesen Nuancen einen eigenen Namen. Im NLP hat jede von diesen Nuancen den Namen NLP. Das führt zu dem Vorteil, dass NLP halt einfach ein gigantisches, fantastisches, großes Gebiet ist. Es führt zu dem Nachteil, dass gerade Leute, die mit NLP beginnen, die in NLP einsteigen, manchmal sehr verwirrt sind, weil sie lernen zwei oder drei NLPler kennen und sie verstehen die Welt nicht mehr. Wie kann das sein, dass der eine so macht und der andere macht so? Und es hat relativ wenig gemeinsam und es sollen beide NLPler sein. Vielleicht kennst du auch den Teil von mir. Ich habe mal überlegt, was könnte das eigentlich sein, was alle NLPler gemeinsam haben, worauf sich alle einigen können. Und ich bin der Meinung, das, worauf sich alle NLPler einigen können, das ist WAKOG, die Bedeutung von sinnesspezifische Information. Und ich hoffe mal, das Zweite, worauf sich alle NLPler einigen können, ist die Bedeutung von Sprache, vor allem in dem Satz, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Also das wäre vielleicht so die beiden Grundlagen des NLP. Übrigens, das zweite Geschenk, was Bandler und Grinder uns gemacht haben, dadurch, dass sie sich zerstritten haben, ist, dass es im NLP seitdem keinen Oberguru mehr gibt. Das heißt, es gibt keine einzelne Person, die an der Spitze des NLP steht und von der alles abhängt. Ich habe das bei so vielen anderen Methoden erlebt, dass wenn es da irgendeinen gerühmten, verehrten Begründer gibt und dieser verehrte Begründer halt irgendwann, weil er ein Mensch ist, alt ist und schwach wird und irgendwann stirbt, dass sich in vielen Fällen die Methode davon einfach nicht mehr erholt und im Grunde mit ihrem Begründer untergeht. Das habe ich immer wieder gesehen. Und im NLP wird das niemals passieren. Also NLP ist so vital, so vielfältig, es gibt so viele, also die meisten NLPler sind ja kleine Gurus in ihrer Welt. Das heißt, es ist so vital und so vielfältig, es erinnert so sehr an dieses Gesetz der notwendigen Vielfalt aus der Kybernetik, dass halt ein System dann lebensfähig ist, wenn es die Vielfalt und die Varianten zulässt und von daher für jede Veränderung bereit ist. Also das sind zwei Sachen, die sind wirklich gigantisch von dem, was Bandler und Grinder uns da geschenkt haben. Neben der Genialität der Methode NLP natürlich überhaupt. Also die Methodenvielfalt und oft jedoch auch die Stabilität der Methode. Und von daher, weil es halt so viele NLPs gibt, ist im Grunde, nach meiner Meinung, für jeden NLPler fast schon selbstverständlich. Also es gehört zur Methode, dass man halt imstande ist, auch mit Modellen zu wechseln und die Welt auf verschiedene Arten zu sehen. Also der Wechsel der Bezugsrahmen, der Wechsel der Glaubenssysteme, der Wechsel der Weltbilder ist für einen NLPler eigentlich so eine Art Frühsport. Und damit komme ich wieder zurück zu Spiral Dynamics. Oh, das war ein großer Umweg, ein großer Wanderweg durch die Gärten des Wissens und der Weltsicht. Ich mache gleich noch eine Fußnote, wenn ich schon bei Fußnoten dabei bin. Ich habe mal in meinen ersten NLP-Jahren, das war eines meiner ersten großen Modelings, ist auch eine Frage, welche Leute hast du denn so modelliert? Also so komisch das klingt, ich beantworte hier nebenbei, während ich vor mich hin mehr andere, wirklich immer wieder auf Fragen, die mir gestellt worden sind. Ich kann hinterher die Fragen nochmal durchgehen und wiederholen, was ich gesagt habe. Und eine von diesen Fragen ist halt, welche Leute hast du denn so modelliert und was hast du dabei gelernt? Und da war eines meiner ersten Modelings, die mich selbst sehr beeinflusst haben, da war ich noch aktiver Musiker und schon NLPler. Und ich hatte in dem Buch von Robert Dills, Identität, Glaubenssystem und Gesundheit, hatte ich im Anhang gelesen, sein Mozart-Modeling. Also Robert Dills hat ja zusammen mit seinem Vater, der auch Robert Dills heißt, die beiden unterscheiden sich durch das Initial zwischen dem Robert und dem Dills. Der eine heißt, glaube ich, Robert B. Dills und der andere Robert D. oder Robert A. oder sowas in der Richtung Dills. Und der Papa ist Patentanwalt und darum haben die zusammen, also der Vater und der Sohn, viel gemacht über Kreativität. Und so entstand die Reihe von Kreativitätsmodelings, die Robert Dills gemacht hat, wo halt das berühmteste Walt Disney ist, dann ist Leonardo mit drin, Albert Einstein, Jesus und halt auch unter anderem auch Mozart. Das heißt, ich fand bei Dills im Buch die Mozart-Kreativitätsstrategie und hatte zufällig in der Zeit auch ein Buch gelesen, in dem Korrespondenzen von Beethoven abgedruckt waren, wo er beschreibt, wie er Musik denkt und wie er komponiert. Das heißt, ich wusste dann die Mozartsche Kompositionsstrategie und die Beethovensche Kompositionsstrategie. Und ich habe die dann beide für mich übernommen, nicht als Kompositionsstrategie, aber als Musizierstrategie. Das heißt, ich habe es folgendermaßen gemacht. Ich habe ein Musikstück genommen, habe das innerlich über Mapping Across einmal in der Mozart-Strategie dargestellt und gespielt im Konzert und dann habe ich das umgewandelt in die Beethoven-Strategie und habe es wieder gespielt im selben Konzert. Ich habe also dasselbe Stück zweimal nacheinander gespielt, einmal mental Mozart und einmal mental Beethoven. Das Spannende war, dass die Leute, die zugehört haben, hinterher gesagt haben, sie würden nicht glauben, dass es dasselbe Stück war. Es klang komplett unterschiedlich. Und die Mozart-Strategie ist so, dass Mozart schreibt, ja, wenn er komponiert, ist das so, dass er im Grunde im Kopf das Stück völlig fertig schreibt. Und er sieht es dann innerlich vor sich, das gesamte Stück, die gesamte Sinfonie oder die gesamte Sonate, wie eine Skulptur, wie so eine Marmorskulptur. Also auf einen Blick steht die da in schöner Vollkommenheit, in strahlender Schönheit vor ihm und dann müsse er sie bloß noch abschreiben. Das heißt, Mozart ist auch dafür bekannt, dass er ganz große Stücke sozusagen aus dem Kopf ins Reine geschrieben hat. Das führte angeblich, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, bei Günther Jauch in Wer wird Millionär, zur peinlichsten falschen Frage, wo wohl eine Frage war, Wo schrieb Wolfgang Amadeus Mozart die Ouvertüre zur Hochzeit des Figaro? Und die Antwortmöglichkeiten waren A im Hotel, B in der Kutsche, C in der Eisenbahn und D im Garten. Und die korrekte Antwort sollte sein in der Eisenbahn, was natürlich schwer geht, weil damals gab es noch keine Eisenbahn. Und angeblich hat der Student, der die Fragen rausgesucht hat, in irgendeinem Buch gelesen, Mozart schrieb diese Ouvertüre in einem Zug. Ja, das ist halt die Doppeldeutigkeit. Jedenfalls, Mozart ist jemand, der hat die Sachen einfach runtergeschrieben. Beethoven ganz anders. Beethoven beschreibt Komponieren oder Musik so wie einen Spaziergang durch einen Garten. Das heißt, man kommt da rein und man sieht einen Weg und man geht auf den Hauptweg und dann kommt man irgendwie, weil es spannend am Wegesrand was glitzert oder ein Weg abgeht vom Weg ab und geht einen anderen Weg und weiß nicht mehr, wo man ist und verirrt sich halb im Unterholz und kommt an irgendwelchen anderen Stellen raus und plötzlich findet man zurück wieder auf den Hauptweg und kann sich wieder orientieren und sieht wieder, wo der Garten ist und ist auf der zentralen Achse und es geht in das nächste verschlungene Rand, Verwirrweg, Umweg, Gebüsch und sowas in der Richtung. Also ein ständiges sich verirren und zurückfinden. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann hast du wahrscheinlich auch eine Idee, dass das jetzt eher so ein bisschen der Beethoven-Podcast ist und nicht der Mozart-Podcast. Also, ich will seit fast einer halben Stunde zurückkommen auf das Thema Spiral Dynamics und die Zeiträume in Spiral Dynamics. Und du musst, wie gesagt, dafür das Modell überhaupt nicht kennen. Es sind bestimmte Stufen, die aufeinander aufbauen. Und ich glaube, dass das so ist, dass die Menschen sich auf der ersten, auf der beigen Stufe, die Zeitorientierung ist, naja, so die nächsten paar Tage, also von jetzt auf gleich, von der Hand in den Mund, Hauptsache der Kühlschrank ist voll, so mal 3 Tage bis eine Woche. Die nächste Stufe, die purpurne Stufe, bin ich der Meinung, orientiert sich von der Gegenwart zurück zu den Anfängen, also die Zeitspanne von jetzt zu den Anfängen mit einem zyklischen Weltbild. Das heißt, die Idee ist, es geht so weiter, wie es schon war. Dann kommt die rote Stufe, die Kämpferstufe, die ist meiner Meinung nach in die pure Gegenwart orientiert, also einfach nur hier und jetzt und null Zukunft. Dann kommt die blaue Stufe, die nach meiner Meinung sich jetzt linearzeitlich orientiert, von Anfang bis Ende, also vom Anfang der Welt bis zum Ende der Welt. Dann kommt Orange mit der Zeitorientierung 3 Monate bis 3 Jahre. Dann kommt Grün mit der Zeitorientierung 1 Leben, also ungefähr 100 Jahre. Und dann kommt Gelb und da bin ich mir mit der Zeitorientierung noch nicht ganz sicher. Aber du merkst, es gibt ganz unterschiedliche Zeiträume. Also von jetzt, diese Sekunde, bis hin zu von Anfang bis Ende. Das sind schon sehr große Unterschiede. Die 3 Zeiträume der kollektiven Stufen, also von Anfang bis jetzt, von Anfang bis Ende und 1 Leben, das sind natürlich die größeren Zeiträume, was ja logisch ist, weil ein Kollektiv als Kollektiv größere Zeiträume umfassen kann. Während die individuellen Zeiträume, also von der Hand in den Mund, jetzt im Augenblick und quartalsweise zu denken, das sind mehr Zeiträume, die ein Individuum überblicken kann. Jetzt fiel mir vor allem in der Corona-Zeit auf, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich so das Gefühl hatte, Planung ist eigentlich sinnlos. Also jetzt gerade, ich meine, ich habe ja einen Seminarbetrieb und ich wollte den auch aufrechterhalten, trotz der Maßnahmen. Das war in Berlin besonders heiter, weil so Seminare finden oft am Wochenende statt. Die Berliner Corona-Verordnung war oft so, dass sie ab Samstag Neuerungen hatte und diese Neuerungen wurden dann um Mitternacht am Samstag veröffentlicht. Das heißt, es war oft so, dass ich Freitag eigentlich nicht wusste, ob ich Samstag mein Seminar geben kann zu irgendwelchen Bedingungen, die erfüllbar sind. Und Vorbereitungszeit ging sowieso gegen null. Das heißt, irgendwann fiel mir auch auf, weil halt auch die ganzen Zusagen der Lockdown, das muss noch 1 Woche, bloß noch 2 Wochen und dann ist ganz bestimmt vorbei. Und Brücken-Lockdown, Weihnachts-Lockdown, Wellenbrecher-Lockdown. Also irgendwann fiel mir auf, dass ich einfach jede Art von Planung albern ist. Das heißt, meine Timeline in die Zukunft zerbröselte so vor meinem inneren Auge. Und die Gefühle waren echt nicht schön. Also es war schon Sorge bis zum Teil auch Angst. Und nun bin ich aber jemand, der gerne auf der Timeline wandern geht, so da vor und zurück und hin und her und hoch und runter. Da fiel mir irgendwann auf, dass heute irgendwas Schlimmes passiert, habe ich gar keine Angst. Dass in den nächsten 1-2 Tagen irgendwas Schlimmes passiert, habe ich gar keine Angst. Dass in 3000 Jahren die Welt schlimm ist, habe ich gar keine Angst. Ich habe also ein tiefes Vertrauen in die Menschheit und in die Entwicklung der Menschheit. Ich glaube, wir sind eine großartige Spezies, die sich in jeder Hinsicht wundervoll entwickelt. Und wenn ich zurückschaue auf die letzten 200.000 Jahre, habe ich auch viel Vertrauen in die nächsten 200.000 Jahre. Also auch 100 Jahre in die Zukunft oder 1000 Jahre in die Zukunft habe ich nur positive, sonnig strahlende Gefühle. Also habe ich gemerkt, Vergangenheit sehe ich mit Wohlgefallen, Gegenwart und nahe Zukunft sehe ich mit Wohlgefallen, etwas weiter entfernte Zukunft sehe ich mit Wohlgefallen. Ja, wo ist denn jetzt der Moment, wo ich denke, da sieht es ein bisschen komisch aus, das könnte knirschen, und dann fiel mir auf, das ist nur der orangene Zeitraum, also ein paar, die nächsten Monate bis wenige Jahre. Und dann war natürlich für mich klar, aber das würde ich jetzt den Podcast wirklich sprengen, die Idee von Claire Graves ist ja, gesund bist du dann, wenn die Wahrnehmung deiner Probleme zu deinen Problemlösungsstrategien passt. Und das heißt andersrum gesagt, wenn ich das Problem orange wahrnehme, kann ich es nicht grün lösen. Und das war für mich ein entscheidender Kniff. Und drum ist mir klar geworden, auch die Idee, was bedeutet eigentlich gelb die integrale Stufe? Naja, integrale Stufe bedeutet, dass ich die anderen Stufen integriert habe, und integriert bedeutet, dass ich darauf zugreifen kann. Und das bedeutet, und jetzt bin ich bei dem Thema, wo ich seit einer halben Stunde hin will, das bedeutet, dass ich imstande bin, diese Zeitrahmen von allen Stufen bewusst zu wählen. Und dann habe ich halt angefangen zu spielen, weil mir das Spaß macht. Und ja, wie wählt man jetzt so einen Zeitrahmen? Da habe ich ja im Timeline-Training mehrere Sachen dazu geschrieben, dass ich das visualisieren kann, dass ich das räumlich darstellen kann. Und nun ist es auch so, dass ich glaube, das wichtigste Metaprogramm ist Assoziation, Dissoziation. Dass wir also imstande sind, uns mit bestimmten Dingen zu assoziieren, mit bestimmten Dingen von bestimmten Dingen zu dissoziieren und auf dir das Bewusstsein zu übertragen. Dazu ging es ja ein bisschen im letzten Newsletter. Also die Frage, wenn du ich sagst, wo deutest du dann hin? Die meisten Leute halt auf die Brust. Wie ist es, wenn du auf ein anderes Chakra deutest? Wie ist es, wenn du ich sagst und an einen großen Zeh denkst, dass du quasi den Schwerpunkt deines Bewusstseins im großen Zeh drin hast? Und ich hatte früher in Zeitmanagement-Seminaren die Leute oft gebeten, bitte denkt mal an euer ganzes Leben. Und dann habe ich gefragt, okay, wer dachte jetzt von Geburt bis Tod und wer dachte von Geburt bis jetzt? Und das Erstaunliche ist, viele dachten bei mein ganzes Leben an die Zeit von Geburt bis jetzt, weil den Rest hatten sie ja noch nicht gelebt. Aber auch zeitmanagementmäßig gedacht, wenn die Zukunft du nicht als Teil deines Lebens siehst, was willst du denn dann managen? Dann managst du es halt schwer, wenn das nicht du bist. Aber es ist schon ein bisschen witzig, dass vielfach Leute ihre jüngeren Selbste als Teil von sich sehen, während es bei den Zukunftsselbsten so ein bisschen, Also jedenfalls die Fähigkeit, sich zu assoziieren und dissoziieren mit sich, mit der Timeline, mit Persönlichkeitsteilen, mit Eigenschaften, mit Fähigkeiten, mit vergangenen Selbsten, mit zukünftigen Selbsten, diese Fähigkeit halte ich für enorm wichtig, und die wird im NLP auch ausführlich geübt. Das ist auch ein ganz großer Teil vom Erlebniswochenende, das wir da auch üben, mit bestimmten Dingen zu assoziieren und dissoziieren. Und wenn ich jetzt einen bestimmten Zeitrahmen erforschen will, dann ist ja vielleicht auch naheliegend, dass ich mich mit irgendwelchen Bewusstseins assoziiere, die halt einen längeren Zeitrahmen haben. Und da gibt es alles Mögliche. Also was ich wirklich schon seit Jahren mache, dass ich bisweilen mal einen Baum sehe und mir vorstelle, wie dieser Baum eigentlich die Welt wahrnimmt. Also auch in seinem Zeitrahmen. So ein Baum, der vielleicht ein paar hundert Jahre alt werden kann. Wie sieht der die Welt? Und das Erste, was ich da mal gemacht habe, also ich meine, klar, ich habe hier einen Baum vor dem Fenster, eine Kastanie, keine Ahnung, wie alt die ist. Kastanien können ein paar hundert Jahre alt werden. Und dann fragt man sich halt schon, also ich frage mich das dann, was hat denn der Baum schon erlebt? Und jetzt im letzten Newsletter hatte ich das so ein bisschen ausgebaut, indem ich auf einer Internetseite, wo man die Berliner Bäume alle persönlich kennenlernen kann, mir mal zwei rausgesucht habe und die da auch verlinkt habe. Das eine ist eine Rosskastanie hier um die Ecke am Elefantenspielplatz. Die ist 102 Jahre alt, also von 1920 gepflanzt, Weimarer Republik. Hat die erlebt, den Zweiten Weltkrieg, den Wiederaufbau, die DDR, die Wiedervereinigung und was weiß ich. Jetzt steht sie auf dem Kinderspielplatz. Die wird sich auch wundern. Die Rosskastanien können 300 Jahre alt werden. Das heißt, die hat noch 200 Jahre vor sich. Also noch bis zum Jahr 2222 kann die noch. Und ist also eine junge Kastanie, so in ihren besten Jahren. Mal ein witziger Gedanke, wie die so die Welt sieht, wie für die Zeit läuft. Ein Stückchen weiter weg steht eine Stieleiche, 152 Jahre alt, die kann 1000 Jahre werden. Ich habe darüber gestern auch im Wochengruß erzählt. Und natürlich kannst du genauso dich auch identifizieren mit noch größeren Einheiten, mit Ideen. Das ist eine Idee von David Deider, die ich sehr spannend fand, wo er meinte, mach mal Timeline-Arbeit, also er nannte es nicht Timeline-Arbeit, ich nenne das so, mach mal Timeline-Arbeit aus der Perspektive einer Idee, dass du dich in eine mit einer bestimmten Idee assoziierst und du wirst irgendwann geboren als Idee und kaum einer kennt dich. Die ersten entdecken dich, die ersten glauben an dich, die meisten ignorieren dich, irgendwann glauben dich immer mehr als Idee und dann fangen die ersten an, dich zu bekämpfen. Deine Anhänger kämpfen für dich, es wird immer mehr und irgendwann haben deine Anhänger die Mehrheit und du bist die führende Idee, du bist ganz oben im Olymp auf dem Thron und du bist die herrschende Idee und alle glauben an dich und alle beten dich an. Plötzlich kommt eine neue Idee, ein Widersacher und die findet Anhänger und du siehst das und deine Anhänger kämpfen für dich, aber die Anhänger der anderen Idee werden immer mehr und es geht so weiter und irgendwann halt endet das damit, du bist vergessen. Ich fand das so spannend. Ich fand das so spannend, mir mal die Weltgeschichte, die Timeline aus der Perspektive einer Idee anzugucken. Ich habe im Newsletter auch geschrieben, die Weltgeschichte aus der Perspektive des Christentums oder die Weltgeschichte aus der Perspektive des Judentums, wenn du Jahrtausende umspannst. Ich habe für ein Practitioner-Wochenende, wo es ums Thema Sprache ging, habe ich den Leuten mal eine Fantasiereise geschrieben, wo ich sie eingeladen habe, dass sie die Geschichte der Menschheit aus der Perspektive der Sprache erleben. Also sie assoziieren sich mit der Sprache und irgendwann, es beginnt halt damit, sie werden von irgendwelchen Menschen entdeckt. Die ersten Menschen entdecken die Sprache und du bist die Sprache. Du freust dich natürlich, dass du entdeckt wirst. Ja, dafür bist du ja da. Juhu, sie haben mich entdeckt, sie haben mich entdeckt. Und du freust dich, weil sie dich am Anfang nutzen, sie dich, um sich zu verstehen. Und dadurch wird alles schöner, weil die Menschen verstehen sich besser, indem sie dich nutzen. Aber ach, dann kommt irgendwann der Erste und der stellt fest, er kann dich auch verwenden, um zu lügen. Indem er mit dir Sachen darstellt, die gar nicht wirklich so sind, dann entdeckst du vielleicht irgendwann, es kommt zu Missverständnissen durch dich. Und noch schlimmer, du stellst fest, bestimmte Menschen greifen sich gegenseitig an mit deiner Hilfe. Du wirst quasi benutzt auf eine Art, die du nie wolltest. Und du wünschst dir als Sprache tief im Herzen, dass die Leute dich weiterhin nutzen mögen, um sich auszudrücken, um sich zu offenbaren, um sich mit anderen zu verstehen. Also ich habe das so kitschig und so lange gemacht, diese Fantasiereise, die Welt aus der Perspektive der Sprache zu sehen. Hinterher haben sogar zwei Teilnehmer geweint. Und das Lustige war, lustig in Anführungszeichen, dass die geweint haben, das waren genau die vorher mit Sprache so große Schwierigkeiten hatten, weil gerade eine Frau, die meinte, dass sie so ein schwieriges Verhältnis zur Sprache hat, weil sie ja so oft erlebt, wie Sprache verletzt und wie sie auch durch Sprache verletzt worden ist. Und für die war der Positionswechsel in die Position der Sprache und zu erleben, wie unangenehm das der Sprache ist, dass sie verwendet wird, um andere zu verletzen. Das war für sie so unfassbar versöhnlich, diesen Positionswechsel zu machen. Also Sprache ist auch so eine Idee, wo man sich mal hineinversetzen kann. Und ich rede ja noch gar nicht davon, dass du mal das Universum aus der Perspektive der Sonne wahrnimmst. Dann bist du halt in Zeiträumen von Milliarden und Billionen Jahren angekommen. Und wenn du so bist, wie die meisten Leute sind mit einem komischen Gehirn, hast du dich wahrscheinlich auch schon mal gefragt, was war eigentlich 5 Minuten vor dem Urknall? Also, dass du auch mal den ganz großen Zeitrahmen einnimmst und auf der anderen Seite kannst du auch Zeitrahmen einnehmen, wo du auf die Quantenebene gehst von irgendwelchen Teilchen, die nur irgendwelche Millisekunden leben. Die Frau Birkenbiel hat dazu auch mal eine Fantasiereise gemacht mit irgendwelchen Bakterien oder sogar noch kleineren Teilen, die zum Beispiel eine Lebenserwartung haben von ein paar Wochen oder ein paar Monaten, wo sie dann, das fand ich ganz beeindruckend, also bei denen, die ein paar Monate Lebenserwartung haben, meinte sie, und in dieser Gesellschaft gibt es einige Verrückte, die reden vom Winter, aber die meisten halten den Winter für ein Märchen, den es nicht gibt. Und das ist nicht klar. Ich meine, wenn du bloß in einer Gesellschaft bist, wo die normale Lebenserwartung ein Vierteljahr ist. Also ich glaube, du merkst, was es bedeutet, bestimmte Zeitrahmen einzunehmen und auf die Art einen Perspektivwechsel zu üben. So, das war jetzt eigentlich im Großen und Ganzen die erste Frage. Ich hatte zwar 2, 3 andere Fragen auch noch mit drin. Wie hat sich dein Leben durch NLP verändert? Na, ich glaube, das hörst du gerade so ein bisschen. Mein Gehirn hat viele neue Spiele kennengelernt. Nachdem die Zeit wirklich schon fortgeschritten ist, ich meine, das ist jetzt schon hier deutlich über eine halbe Stunde Podcast geworden, glaube ich, höre ich einfach auf. Ich höre einfach auf damit und hoffe, dass es dir gefallen hat. Und es gibt noch sehr viele spannende Fragen. Ich kann dir ja mal die Fragen vorlesen und gib mir bitte Feedback. Die Fragen, die ich eigentlich heute alle beantworten wollte, weil sie an mich gekommen sind. Und wenn du sagst, boah, ey, die sind aber eigentlich total spannend, die Fragen, dann würde ich vielleicht nochmal in 14 Tagen einen weiteren Podcast machen, wo ich dann hoch und heilig verspreche, mich wirklich zu bemühen, mehr Fragen zu beantworten. Fragen wie, wie schaffst du so viel? Glaubst du an Corona? Ich finde die Formulierung dieser Frage so, ja nicht, glaubst du an Corona? Wahrscheinlich müsste man jetzt updaten, glaubst du an die Affenpocken? Wie stehst du zu Verschwörungstheorien? Wie nutzt du NLP in deinem Alltag, zum Beispiel, wenn du krank bist? Wie hat sich dein Leben durch NLP verändert? Welche Rolle spielt Kunst in deinem Leben? Ui, da hat jemand gemerkt, dass ich Musik studiert habe. Dann eine echt coole Frage. Was findest du noch toller als NLP? Ha. Aus welchen Quellen informierst du dich? Was liest du gerade? Auf welcher Stufe von Spiral Dynamics siehst du dich? Welche Leute hast du denn so modelliert und was hast du dabei gelernt? Und dann noch eine Frage ganz frisch. Ich bin im Selbstcoaching über das Rahmenmodell gestolpert. Ich merke, dass ich immer schon mit Schritt 3 anfange, also mit der Intervention. Ich habe mein eigenes Thema natürlich ganz klar für mich. Als ich jetzt schaue, warum einige Selbstcoachings nicht klappten, merkte ich, dass mein eigenes Thema vielleicht doch nicht so klar habe. Hast du Tipps für die Themenklärung im Selbstcoaching? Darüber habe ich sogar mal einen ganzen Abend gemacht in der Jablonski-Straße. Die Ausbildungsteilnehmer haben ja bei uns Zugriff auf das Archiv der Abende in der Jablonski-Straße und auf das Archiv aller bisher gehaltenen Webinare. Und da gibt es einen Abend mit Nummer, weiß ich nicht, wo es genau darum geht, Themenfindung im Selbstcoaching. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Vielleicht Thema für einen eigenen Podcast, weil das ist der Satz von Claire Graves, den ich vorhin schon erwähnt habe. Gesund bist du dann, wenn deine Problemsicht, deine Problemdefinition zu den Lösungsansätzen passt. Und meine Beobachtung ist wirklich, dass ganz viele Themen im Selbstcoaching und auch im Coaching, die so aussehen, als könnte man sie nicht lösen, eigentlich nur deswegen so aussehen, weil sie ungeschickt formuliert sind oder um es mal auf NLP-Deutsch zu sagen, weil sie in einer Landkarte abgebildet sind, die dafür halt vielleicht nicht so geeignet sind oder in einer plumpen Metapher. Das wäre halt so, wie wenn du das Gewicht eines Gegenstandes mit einem Thermometer feststellen willst, der Thermometer oder das Thermometer ist halt nicht dafür geeignet, Gewicht zu bestimmen. Und so ist es auch so, dass je nachdem, wie ich ein Problem darstelle, ist es halt lösbar oder nicht lösbar. Und es liegt häufig mehr an der Darstellung als an dem Problem. Das ist eine sehr spannende Frage, die im Grunde einen eigenen Podcast braucht. Trotzdem, dann wurde es halt ein Spiral Dynamics Podcast und ein dahin meandernder Podcast über Zeiträume und die Bedeutung des Modells Spiral Dynamics. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen oder vielleicht gerade deswegen gefallen. Wenn du der Meinung bist, ich sollte mal über Themen reden, die dich wirklich interessieren, dann wäre es das Beste. Du nennst mir die Themen, du schreibst mir die Themen, weil du merkst, ich gehe ja sehr gerne auf solche Fragen ein und mache darüber einen Podcast. Und damit höre ich auf und wünsche dir noch eine schöne Zeit. Freue mich, wenn wir uns Donnerstag sehen im Studio Jablonski zum Webinar-TV, wo ich den Abend mache zum Thema, warum andere Leute, obwohl sie uns nerven, doch wichtig sind für unsere Gesundheit. Und dann geht es auch schon wieder weiter mit dem Newsletter, mit dem Wochengruß, mit dem nächsten Podcast und mit dem nächsten Studio Jablonski-Seminar, wo es dann wieder um andere Leute geht und ich das wieder mache. Genau, das war's für heute. Viel Spaß mit allem, was du tust weiterhin und bis bald. Tschüss.